Herzlich willkommen zur neuen Folge, hier ist der Martin. Und bevor es jetzt gleich losgeht mit der Folge, habe ich schon wieder eine Ankündigung zu machen. Dieses Mal dreht sich um die Aufnahme, die ihr gleich hören werdet. Ja, bei mir waren zu Gast der Geis und der Martin vom Projekt Playing History, ehemals Nachgemacht. Das war eine der ersten Folgen von Staatsbürgerkunde, wer sich daran noch erinnert. Da waren die beiden schon mal bei mir zu Gast, die damals über Skype verbunden. Heute saßen sie bei mir auf dem Sofa. Ja, beziehungsweise letztes Jahr im Advent haben wir uns hier richtig schön gemütlich gemacht mit Glühwein und Lebkuchen und Dominostein. Und als wir fertig waren mit der Aufnahme, habe ich mal reingehört und habe mich ein bisschen erschrocken, denn da waren Knistern auf allen Spuren zu hören. Ich glaube, irgendwas mit der USB-Verbindung zwischen Aufnahmegerät und Rechner hat nicht so ganz geklappt. Ja, und jetzt habe ich die letzten Tage ein bisschen rumgebastelt an den Aufnahmen, habe sie durch Audition gejagt. Das ja, muss euch jetzt alles gar nicht interessieren. Ich habe versucht, dieses Knistern, soweit es geht, zu eliminieren. Es ist mir auch, ich hoffe, zum Großteil gelungen. Wenn ihr es trotzdem noch ein bisschen hört, bitte ich das zu entschuldigen. Ja, das soll aber dem eigentlichen Inhalt der Folge keinen Abbruch tun, denn ich finde, es war eine sehr unterhaltsame Folge, fand ich zumindest. Ihr könnt es gleich beurteilen, nachdem ihr sie gehört habt. Und bleibt auf jeden Fall noch dran am Ende, denn es läuft ja nach wie vor unser Gewinnspiel für eine DVD von Gerd Groskes Film über die Straßenkehrer in Leipzig. Und ja, am Schluss gibt es dann die nächste Rätselfrage für den zweiten Buchstaben. Jetzt aber erst einmal viel Spaß mit der hoffentlich erträglich zu hörenden neuen Folge von Staatsbürgerkunde. Staatsbürgerkunde. Folge 78, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr zuhört und zuschaut, dieses Mal bei Staatsbürgerkunde. Ja, ich habe gerade noch ein bisschen, während ihr gesprochen habt, geblättert in Nachgemacht. Das war das letzte Mal, wo ihr zu Gast wart, 2012.
Nee, kam das 2013 raus.
Ja, aber zu dem Thema wart ihr 2012 zu Gast.
Ah. Da haben wir gerade dran gearbeitet.
Genau, das kam raus.
Ja. Geil, das Erste, was ich sag, nee. Hallo, ich bin Geis.
Ja, schön, dass ihr da seid. Erzählt doch mal, wie ist es denn euch ergangen seit Nachgemacht?
Ja, also ich finde es ja total krass, diese Vorstellung, dass das schon jetzt wieder 3 bzw. 4 Jahre her ist, dass wir an diesem Buch gearbeitet haben.
Ja, Nachgemacht war euer Projekt über Spielekopien in der DDR. Da habt ihr Spiele gesammelt und auch ausgestellt. Ich war mit meinem Papa mal in einer Ausstellung in Dresden, glaube ich. Da war die auch mal.
Johannstadthalle.
Genau. Und das Projekt ist aber jetzt abgeschlossen. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz sagen, wie sich das Projekt gestaltet hat, während ihr es gemacht habt und warum es jetzt abgeschlossen ist und was, ja, wie ihr es so empfunden habt, dieses ganze Projekt durchzuziehen.
Also wir sind ja damals zu diesem Thema gekommen wie die Jungfrau zum Kinde, Geis und ich. Wir haben gemeinsam Brettspiele gespielt und haben uns dann gefragt, was haben denn eigentlich unsere Eltern damals so gespielt in der DDR? Und haben dann ein Aha-Moment festgestellt, dass sowohl in seiner Familie als auch in meiner Familie handgefertigte Spiele vorlagen und haben angefangen, einen Blog zu diesem Thema aufzusetzen und diese Spiele zu sammeln. Und wir waren damals total begeistert, dass wir so viel positives Feedback dazu bekommen haben. Sehr viele Leute haben uns angeschrieben, gesagt, hier, wir hatten auch so ein Spiel, wir hatten Sagaland, wir hatten Monopoly und Hase und Igel und allerlei andere Spiele selbst gemacht. Das haben wir auf unserem Blog aufgearbeitet und haben dann festgestellt, dieses ganze Thema, das ist so reich, dazu können wir eine eigene Publikation verfassen. Und das war dann so der Auslöser für diese Sammlung, die wir gemacht haben, die Wanderausstellung und eben diese entsprechende Publikation. Und das war das Projekt Nachgemacht, was wir wirklich lange betrieben haben, eben auch Ausstellungen in verschiedenen Städten Deutschlands gezeigt haben. Und dann kam das eine zum anderen und wir haben uns von dem Projekt weiterentwickelt und geöffnet. Mit, nämlich, sag du es, Geis?
Playing History.
Ich dachte mit Bürokratopolis.
Verdammt. Ja, okay. Genau.
Weil so gut kennen wir uns schon, dass wir unsere Sätze fast vervollständigen können.
Weil aus dieser Nachgemacht-Idee und den Leuten, mit denen ihr da Kontakt hattet, ist ja dann sind noch zwei andere Projekte entstanden. Einmal eine App, soweit ich das noch weiß. Mhm. Da habt ihr ein Spiel umgesetzt von ja, jemanden, den ihr kennengelernt habt, über nachgemacht.
Mhm, Lothar Schubert.
Genau, Ligato. Da können wir vielleicht gleich noch ein paar Worte dazu sagen. Fangen wir doch damit an, genau. Also was war Ligato?
Okay, was war Ligato? Ligato war ein Brettspiel, das Lothar Schubert, ein Bastler, ein erfinderischer Sachse, sich ausgedacht hat. Der hat einfach zu DDR-Zeiten Spiele entwickelt und hat auch Spiele kopiert, nachgemacht und hat aber Spiele auch entwickelt und die an Verlage verkauft. 6 an der Zahl insgesamt. Und Ligato war von diesen 6 das einzige Spiel, was ihm abgekauft wurde, aber auch realisiert wurde dann letztlich. Das heißt, der Verlag, wer war es? VEB Berlin Plast, glaube ich, war das. Die haben gesagt, okay, wir setzen dein Spiel um. Wir machen das, finden wir geil. Also wir kaufen dir es nicht nur ab, sondern wir setzen es auch um. War ja von 1000 Faktoren abhängig, wie aus einer Idee dann letztlich ein Spiel wurde und so. Gerade Mangel spielte da eine große, wichtige Rolle, die dazu geführt hat, dass eben viele Spiele nicht realisiert werden können, weil bestimmtes Material nicht da war. Ligato, mega simpel, ein paar Spielfiguren, so eine sogenannte Tiefziehform, so ein Plasteteil, wo man die reinstöpselt und so ein kleines Blatt mit Anleitung. Ja, und das haben die in eine nette Schachtel gepackt, haben das Ding angefangen zu produzieren, haben erstmal so Handmuster fertiggestellt, so 3 Stück, ne, um zu gucken, ist das cool? So, wollen wir das weitermachen und sind jetzt alle damit zufrieden? Und dann fiel die Mauer und dann wurde der VEB zur GmbH und dann war es vorbei. Und dann wurde aus diesem Spiel keine große Masse von Spielen, die verkauft werden konnte, sondern es blieb bei diesen 3 Handmustern.
Und das Spektakuläre an diesem Projekt ist ja, Geis und ich, wir arbeiten ja nicht nur an dem Thema Spiel selbst, sondern wir haben ja auch einen gewissen, sagen wir mal, Forschungsanspruch gehabt bei diesem Projekt. Und im Fall von Ligato hatten wir das Glück, dass uns zahlreiche Briefwechselvorlagen zwischen Lothar Schubert, dem Erfinder, und den Verlagen, mit denen er da Kontakt hatte. Und das war schon ganz kurios zu sehen. Da erhielt er dann Ende 89, war es glaube ich, einen Brief vom VEB Berlin Plast, wo eben der VEB durchgestrichen war im Briefkopf und dahinter GmbH gekritzelt war und wo dann von sogenannten Umstrukturierungsmaßnahmen die Rede war und klar war, es gibt nur noch diese 3 Handmuster und die übrige Produktion wird jetzt eingestellt. Und das ist schon ganz spektakulär, weil 2 dieser Handmuster, die wohl existieren, sind verschwunden. Das heißt, vom Originalspiel ist nur noch ein einziges Exemplar übrig, was im Besitz des Autors ist. Und er hat uns das zur Verfügung gestellt und fand die Idee klasse. Hier, mach doch mal eine App daraus. Und da haben wir das eigentlich relativ übersichtliche Spiel in diesen Kontext von Kalter Krieg gerückt und das eben als App umgesetzt. Ligato für iOS-Geräte gerade kostenlos im App Store.
Genau. Und ich habe das im Buch hier mal aufgeschlagen. Wer den Podcast hört und das sehen möchte, geht einfach mal auf die Facebook-Seite von Playing History. Da ist nämlich ein kleines Video von unserem Podcast drin. Ich halte jetzt mal in die Kamera. So, habt ihr alle gesehen? Oder wenn nicht, stellt's euch vor, ein schöner alter Brief, VEB Plastspielwaren Berlin. Da ist schon einmal Plastspielwaren durchgestrichen und drunter ein Stempel mit VEB Berlin Plast. Und dann hat er ein Schreiben erhalten: Werter Herr Schubert, ich möchte mich herzlich bedanken für die zugesandten Spielideen. Wir haben sie eingehend geprüft und sind zu nachfolgenden Ergebnissen gekommen. Die Spielideen sind gut, aber es ist uns nicht möglich, diese zu realisieren. Ist also ein Brief, der sich nicht explizit auf Ligato bezieht, sondern einfach ein schönes Dokument ist von der Spieleproduktion damals. Spiele sind für uns derzeit nur in der Form zu realisieren, wie die Art des Domino und des Variablo. Sollten Sie Ideen in dieser Art haben, würden wir uns freuen, wenn Sie diese mit uns teilen würden. Also so eingeschränkt war quasi die Ideenfindung von Spielen in der DDR, dass man geguckt hat,
was haben wir an Material da? Und daraus kommen Spiele.
Und was können wir daraus für Spiele machen? Vollkommen verrückt, oder?
Ist ja manchmal ganz gut, wenn man eingeschränkt ist, dann kommt man ja manchmal auch auf ganz kreative Ideen. Aber wenn es dann so eingeschränkt ist auf...
Man kann es sich nicht mehr vorstellen. Also wir sind einfach so sehr so im Zeitalter der Überproduktion und egal welche Idee du hast, du wirst sie umsetzen können irgendwie. Ja, und wenn dir dazu eine Maschine gebaut wird, aber und das war nicht der einzige Spielverlag, dem es so ging.
Ja, und es war eben dann auch ein Hin und Her zwischen Überfluss, also plötzlich, so wurde uns gesagt, plötzlich waren dann ganz viele zum Beispiel Dominosteine vorhanden und konnten verarbeitet werden. Und dann waren mal wieder über Monate hinweg keine Würfel vorhanden beispielsweise. Und es konnten nur Spiele ohne Würfel gemacht werden. Und das waren immer die Herausforderungen, die Spieleproduktion begegnet.
Genau, und um das Ganze abzukürzen, wir dachten, wir befassen uns so viel mit nachgemachten Spielen, jetzt machen wir selber mal eins nach, haben dieses Spiel genommen und dachten, wir machen daraus eine App.
Genau.
So, wir machen das mit unseren technischen Möglichkeiten, die wir haben, nach, packen das ein bisschen in so ein kleines Szenario, verpacken irgendwie in dem Spiel auch noch die Geschichte um das Spiel drumherum, die wir jetzt so zusammengefasst haben.
Und stellen den Autor, glaube ich, auch noch ein bisschen vor.
Stellen den Autor vor und geben dem auch mal so ein bisschen Bühne. So, weil die so viel, wahnsinnig viel Arbeit und Herzblut und Mühe reingesteckt haben, das ist halt auch, ist einfach auch eine super Story, muss ich einfach mal so sagen. Ja. Das ist einfach super, super, super schön. Und als wir mit dem Projekt angefangen haben, haben wir nicht im Ansatz geahnt, was wir alles für Storys finden. Und das sind oftmals eben ganz persönliche, ganz private DDR-Geschichten.
Das war das eine Projekt. Also du warst.
Entschuldige bitte, ich wollte noch zum Abschluss sagen, ich habe schon hingewiesen, dass man diese App jetzt kostenlos bei iOS runterladen kann. Wo man sie aber auch spielen kann derzeit, ist im DDR-Museum hier in Berlin. Und zwar insbesondere dann, wenn man sich gedulden muss, nämlich bei den Toiletten, vor den Toiletten des Museums findet man dieses Spiel und kann es da spielen und etwas mehr über seine Hintergrundgeschichte erfahren.
Habt ihr Rückmeldung bekommen auf das Spiel?
Es gibt konstante Downloadzahlen. Also die sind nicht sehr hoch, aber nach wie vor laden es Leute runter. Und es ist immer blöd, sowas zu versprechen, aber wir hoffen, dass wir bald auch nicht nur eine iOS-Variante, sondern auch eine Android-Variante davon machen. Ansonsten ist es einfach das Spiel an sich super simpel. Man braucht keinen Würfel. Das bietet sich schon mal ganz gut an für eine App. Wenn da ein Rechner oder ein Computer würfelt, dann traut man dem eh nie so richtig. Und wir haben einen super tollen Programmierer gefunden, der uns quasi kostenlos dieses Ding programmiert hat, aus Spaß an der Freude. Das war ein großes Spaßprojekt, muss man sagen, wo keiner was dran verdient hat. Und der hat auch super, super...
Das ist die Titelmelodie von Legato.
Von Peter Drechsel, genau. Super, super...
können wir atmosphärisch im Hintergrund.
Computergegner gemacht. So, ja. Und wir haben das Spiel auf Deutsch, Englisch und Russisch gemacht und tatsächlich haben es dadurch auch einige Russen entdeckt.
Ja, das, weil du nach
ist ein bisschen so Logikspiel, ne? Also so Taktikspiel,
ja, Taktikspiel. Ja. Also, weil du nach dem Feedback gefragt hast, es ist wie bei vielen Spielen, weißt du, es gibt zahlreiche Nutzer, die laden es runter, spielen es mal kurz an und dann war's das. Dann gibt es einen kleinen Satz von Leuten, die spielen es mal immer wieder und dann haben wir ein paar Leute, die das Spiel sehr abgefeiert haben und es wirklich intensiv und immer wieder spielen. Wir haben einen Bekannten, der hat wirklich versucht, alle erdenkbaren Achievements, die es innerhalb des Spiels zu erreichen gibt, zu lösen und hat dieses Spiel wirklich bis zum geht nicht mehr gespielt.
Oder zum Getno,
Was tust du da?
Es gibt einen Kommentar. Ich guck mal, ob es nebenbei live reagieren können. Entschuldigung an alle Podcast-Hörer, die das im Juli hören, die ihr Glühwein vortrinken und so weiter.
www.facebook.com/geschichte.spielen.
Gibt's eine Frage an uns? Dann können wir die ja vielleicht gleich live aufnehmen.
Ja, ich muss sie erstmal aufrufen können, ansonsten
ich gleich mal auf den Rechner. Wir müssen auch, muss ich mal für alle Podcast-Hörer sagen, wir haben hier Martin ganz schön überrumpelt, indem wir gesagt haben, komm, wir für unsere Follower zeigen wir das auch als Video. Du bist ja eher so der...
Ja, ich bin ja eher der Audio-Mensch,
Audio-Typ.
Da muss man nicht so viel aufräumen in der Wohnung und kann sich so hinsetzen, wie man quasi aus dem Bett gefallen ist.
Also Martin hat sich extra noch sein Weihnachtshemd angezogen.
Ich habe das Weihnachtshemd mit den Zuckerstangen angezogen. Vielleicht machen wir dann am Schluss noch mal ein schönes Foto, ne? Damit
auf jeden Fall.
Auch die Podcast-Hörer hören.
Auf jeden Fall.
So, das, jetzt habe ich ja schon gesagt, das war das eine Projekt, was draus entstanden ist, aus Nachgemacht. Ein weiteres ist dann ein bisschen später gekommen. In welchem Jahr war das?
Das
2014,
haben
zum 25-jährigen Jubiläum vom Mauerfall.
Genau.
Halt mal die Kamera, das ist Bürokratopoli, heißt das. Und es ist auch ein Spiel, das jetzt nicht nachgemacht wurde, sondern eben auch selbst entwickelt wurde von einem, war es auch wieder ein erfinderischer Sachse?
Ja, tatsächlich. Ja. Tatsächlich war es ein
erfinderischer
Sachse. Ja. Martin Böttger, er war damals in oppositionellen Kreisen unterwegs, war Oppositioneller in der DDR und hat, schelmisch wie er war, versucht, das System, an dem er Kritik geübt hat, spielerisch abzubilden und es damit quasi zu entlarven, vorzuführen. Er meinte, es gibt mit Monopoly ein Spiel, welches die Zusammenhänge der Bundesrepublik vor Augen führt, aber so ein Spiel gibt es nicht für die DDR. Und er fragte sich, was ist es, was die Welt im Innersten zusammenhält in der DDR, und hat das zum Anlass genommen, das spielerisch abzubilden, und hat Bürokratopoli erschaffen.
Und um gleich mal, bevor sich irgendwelche Leute aufregen müssen, das ist ein komischer Titel, dann kann man sie überhaupt nicht merken, kann ich überhaupt nicht aussprechen. Das ist der Originaltitel, ja, es ist ein 1983 erdachtes Spiel, das wurde Bürokratopoli genannt, hat am Ende de facto nichts mit Monopoly zu tun, außer dass der Titel so ähnlich klingt, sondern beschäftigt sich tatsächlich mit Machtstrukturen in der DDR und mit dem Versuch, die Strukturen, Machtstrukturen der DDR abzubilden. Und das klappert so lustig, ne? Ja, das ist schön. Spielfigur noch
dabei hier. Ja, und das Ironische daran ist...
Komm, wir machen mal so einen Spielplan auf.
Ja, mach mal. Das Ironische, was Herr Böttger abgebildet hat, ist, dass es darum geht, vom einfachen Arbeiter zum Generalsekretär der SED aufzusteigen. Und da ist natürlich jedes Mittel recht. Lug, Wahlbetrug und zeitweise Koalitionen mit Mitspielern, die man dann natürlich auch wieder brechen kann und so weiter. Und das... Er sich damit auf dünnem Eis bewegt, wusste er natürlich, denn nach dem DDR-Strafgesetzbuch Paragraf 220 stand auf so einer öffentlichen Herabwürdigung durch Medienprodukte eine Strafe von bis zu 3 Jahren Gefängnis. Und dass das alles nicht nur graue Theorie war, sondern dass Herr Böttger tatsächlich mit diesem Produkt hätte in Gefahr kommen können, das hat er dann erst nach der Wiedervereinigung erfahren, denn Martin Böttger hatte eine Stasi-Akte, natürlich.
Und ziemlich dicke Stasi-Akte,
muss man dazu sagen. Eine ziemlich dicke Stasi-Akte, und allein 16 Seiten dieser Akte widmeten sich dem Spiel Bürokratopoly. Und wir haben es uns nicht nehmen lassen, das eben als Lehrmaterial aufzulegen und da auch die Original-Stasi-Akte mit abzudrucken. Das heißt, die Kinder und Jugendlichen, die jetzt mit Bürokratopoly im Geschichtsunterricht arbeiten, die haben die Möglichkeit, auch Akteneinsicht zu nehmen in diese historischen Originaldokumente.
Genau, das... Im Grunde, ja, wie kam es überhaupt dazu, dass wir dieses Spiel so gemacht haben? Das ist vielleicht ganz interessant. Es ist ein Spiel, was uns, als wir Spiele gesammelt haben, nachgemachte Spiele, eben in die Finger gekommen. Und wir haben direkt gesehen, das ist ein selbst neu erfundenes Spiel, was sich bei nachgemacht zwar nicht so ganz eingegliedert hat als ein kopiertes Spiel, sondern eine Eigenerfindung. Und haben gesagt, okay, das ist ein Spiel, man muss es mit sehr vielen Spielern spielen. Es dauert sehr lang, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es erzählt so viel über die DDR, über das Leben eines Oppositionellen und vielleicht auch, was er sich so denkt und wie er humorvoll mit der Zeit, in der er gelebt hat, umgegangen ist, sodass wir dann gemeinsam mit dem DDR-Museum, mit Capito und letztlich auch mit unserem Förderer, der Hauptförderer der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, gesagt haben, komm, wir machen ein Lehrmaterial draus. Wir machen ein Spiel, was in Gruppen von bis zu 9 Leuten gespielt werden kann. Wir reduzieren die Regeln so ein bisschen, sodass man das in einer Doppelstunde auch durchspielen kann oder an einem Projekttag gut nutzen kann. Wir entwickeln gemeinsam ein Lehrmaterial dazu, das heißt ein Heft, was dazu gegeben wird. Da sind natürlich nicht nur die Spielregeln drin, sondern ganz, ganz viele Möglichkeiten, inhaltlich, didaktisch an dieses Spiel anzuknüpfen. Da wird das Ganze auch nochmal in Kontext gesetzt, denn das ist letztlich ganz, ganz wichtig. Ziel des Spiels ist es, hätte man vielleicht am Anfang mal erklären sollen, aufzusteigen auf einer Machtpyramide.
Das habe ich gesagt.
Das hast du gesagt? Ja. Okay, dann überspringe ich das hier.
Aber Generalsekretär.
Genau. Vom einfachen Arbeiter bis zum Posten des Generalsekretärs. Ich höre dir einfach ab bestimmten gewissen Punkten nicht mehr zu, Martin. Ja. Bin schon so ist weihnachtlich drauf. Es ist Jahresende,
genau. Noch mal Glühwein?
Auf jeden Fall.
Ich denke schon. Komm, lass uns nochmal anstoßen.
Ja. Meine ist schon alle.
Oh, dann hole ich mal schnell Glühwein.
Na gut.
Auf jeden Fall. Moderieren wir den Podcast.
Nee, erzähl doch mal schnell, wie funktioniert eigentlich Bürokratopoly? Was ist denn das Ziel des Spiels?
Das Ziel des Spiels haben wir jetzt, glaube ich, zweimal erklärt.
Ja, genau.
Aufstieg vom einfachen Arbeiter zum Posten des SED-Generalsekretärs. Und auf diesem Weg da oben, oder zum Weg nach oben, muss man würfeln. Man bekommt Kärtchen. Wahlkärtchen, da haben wir kleine Zusatzaktionen reingemacht, die sind neu hinzugekommen. Es gibt Aktionskarten, man kann sich befördern lassen, man kann meutern, also den Vorgesetzten absetzen und an seine Position treten und weniger mit Monopoly hat's was zu tun, aber es ist irgendwie eine ganz elegante Kombination aus Risiko und Malefiz.
Okay, wenn du das so siehst.
Das sehe ich so. Ja. Ich hoffe, du siehst das auch so. Wenn nicht, dann ist auch nicht so schlimm. Wie bitte? Ach, das war meiner, ja? Genau. Nee. Will ich
ja, meine Tasse war ganz leer. Ach so.
Was ist denn das Problem? Füll nochmal auf, auf jeden Fall.
Wir
Martin ist weg, Zeit zu labern, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also
hast du schon einen Weihnachtswunsch?
Ein Weihnachtswunsch? Mhm. Wie, was meinst du, was ich mir zu Weihnachten wünsche?
Ja, wünschst du dir Sachen zu Weihnachten?
Was ich mir ganz tief im Innersten meines Herzens gewünscht habe, war eine Playmat für Trading Card Games. Aber die habe ich bekommen. Von meinem tollen Freund Michael.
Genau, wir haben die Gelegenheit genutzt, wo du weg warst, um über unwichtige Sachen zu sprechen.
Über
und reden gerade über unsere Spiele, Weihnachtsgeschenkwünsche.
Oh, toll. Hm. Ihr habt ja sicher auch einen Wunschzettel, den ihr verlinken könnt.
Oh, gibt ein, klar.
Ja. Wir können uns spenden in Form von Brettspielen.
Warum bin ich da?
Es ist jetzt tatsächlich so, dass in den letzten Jahren unfassbar viele Brettspiele rauskommen. Und wie man hört, der Markt wächst. Und die Vielfalt der Brettspiele wird immer größer. Und ich glaube, dadurch gibt's auch eine gewisse Offenheit von Förderern und auch von Schulen, Brettspiele im Unterricht einzusetzen. Das ist nicht mehr, also das Spiel ist nicht gleichzusetzen mit Spielerei oder Spielen ist nicht gleichzusetzen damit, ein Thema nicht ernst zu nehmen, sondern es ist eine Form der Herangehensweise, es ist ein Medium.
Was ich weiß noch, unser Grundschullehrer hat immer gesagt, Monopoly will er nicht in der Schule haben am Spieletag, das wäre ein kapitalistisches Spiel, das will er überhaupt nicht sehen. Mhm. Da hat sich wahrscheinlich jetzt schon einiges geändert, dass Spiele wirklich bewusst eingesetzt werden und ich meine, auch an Monopoly kann man wahrscheinlich aus ein oder andere lernen.
Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich das schon in Folge 5 von Staatsbürgerkunde gesagt habe, aber ich halte Monopoly für ein sehr gutes Beispiel, was sehr oft missgedeutet wird, denn wenn man sich auch die Tradition und Geschichte von Monopoly, wo es herkommt, vor Augen führt, nämlich aus den 20er Jahren in den USA, wo es die große Krise gab, dann weiß man eigentlich oder stellt fest, dass Monopoly eigentlich ein antikapitalistisches Spiel ist, weil es den Kapitalismus gewissermaßen entlarvt. Denn am Ende gewinnt zwar einer und ist Monopolist, aber wie? Nur auf Kosten aller anderen, die nämlich pleite sind und bankrott. Und das ist eine Kritik. Das ist eine Kritik am Kapitalismus und das könnte eigentlich jeder erfahren, der das Spiel auch tatsächlich spielt. Aber wir müssen nicht über Monopoly reden. Da gibt es noch viele andere tolle Sachen, die rauskommen.
Irgendwie möchte ich das Thema Monopoly gerade nutzen, um mit euch zu sprechen über das DDR-Monopoly. Vielleicht, wer gerade im Internet ist, ja, und womöglich in Zukunft kann man auch im Internet sein. Wer auch immer gerade im Internet ist, sollte mal in das Internet gehen und auf Facebook und auf die Facebook-Seite der DDR-Kinder. Von denen hast du vielleicht schon gehört.
Ja.
Das ist, ich sag mal, die größte DDR-Community, die es auf Facebook gibt.
Doch, kenne ich.
Ja? Ich weiß nicht, wann die angefangen haben, 2010 oder sowas.
Da haben wir so Bilder geteilt und so. Erinnert ihr euch noch an das und
Genau, ja, genau. Ja. Eine höchst unpolitische Seite, wo es um Nostalgie geht. So. Und die haben gepostet ein, ich weiß gar nicht mit welchem Text, aber womöglich bald erscheinendes Monopoly-Variante, ein DDR-Monopoly. Ich kann das ja mal kurz in die Kamera halten. Und da ist das Thema DDR aufgepfropft. Man hat die Straßennamen ersetzt durch Städte, die es in der DDR gab. Da heißt dann Chemnitz natürlich Karl-Marx-Stadt. Die Bahnhöfe sind Fußballvereine. Und das Ereignisfeld ist das Pittiplatschfeld und das Gemeinschaftsfeld ist unser Sandmännchen. Und auch wenn es mir schwerfällt, ich finde das nicht gut. Ich finde das nicht gut. Also es tut mir leid, das zu sagen. Es tut mir leid, Monopoly. Monopoly darf man halten davon, was man möchte. Aber hier den Ansatz zu bringen, zu sagen, okay, wir machen ein DDR-Monopoly, hätte für mich bedeutet, dass man sich damit befasst, okay, was heißt das, wenn ich ein Monopoly mache, was in der DDR ist? Was heißt es, ins Gefängnis zu gehen? Was heißt es, aus welchen Gründen gehe ich in diesem Spiel ins Gefängnis? So, zum Beispiel. Ein ganz, vielleicht ein krasser Ansatz, so. Dann gibt's natürlich Probleme mit der Verteilung von Städten. Ja, ihr schreibt gleich einer und Rügen mit als billigstes zu Beginn geht gar nicht. Ja, also allein Städten eine gewisse Wertigkeit zuzuordnen, finde ich auch schwierig. über Gestaltung lässt sich zwar allgemein hin streiten, aber ich sag mal, das ist nicht gut gestaltet. Das ist ein Zusammenschmiss von allem. Da fliegt die Interflug über die Mauer, auf der ein Zug entlang fährt, über der ein Thälmann-Pionier thront. In der Mitte sieht man einen Teller zum 30 Jahre SED. Und neben dem Monopoly-Mann ist noch Sigmund Jähn, der gerade von Sandmännchen in einer Rakete überholt wird.
Wie es halt so war.
WTF.
Ja, also das wird offiziell aufgelegt oder das ist jetzt eine Idee?
Also ich hoffe mal nicht.
Das wird offiziell aufgelegt. Ich habe gehört, es gibt wohl noch, es ist wohl noch nicht draußen. Warum auch immer. Aber eigentlich vor Weihnachten müsste es draußen sein. Egal, man kann sich auf der DDR-Kinder-Facebook-Seite das mal anschauen. Ja.
Ja, also das ist höchst diskutabel. Da müssen wir auch mal mit unseren Freunden bei Hasbro reden, was die sich dabei denken.
Vor allem, ich weiß nicht, wie es bei anderen Monopoly-Inkarnationen ist, da gibt es ja auch für Star Wars und für Harry Potter Monopoly, glaube ich. Da wird ja jetzt auch nicht so auf das Thema eingegangen. Klar. Also von daher kann man schon sagen, das ist jetzt halt einfach ein weiteres Theme.
Aber natürlich, natürlich.
Es wird sich halt nicht inhaltlich mit dem Thema DDR auseinandergesetzt, sondern es werden halt einfach Begriffe draufgeworfen.
Was ich hier lerne, sind Begriffe, die lese ich. Über die Ereigniskarten kriege ich womöglich hier den ein oder anderen Zusammenhang noch mit. Und es ist ein bisschen wie Bildzeitung lesen und sagen, ich weiß, was los ist in der Welt. So irgendwas fischt man immer mit und Hauptsache man informiert sich, ja. Aber wenn man sozusagen ein Spiel spielen möchte und damit was lernen will oder was über die DDR lernen möchte, dann sollte man womöglich eher zu Bürokratopoly greifen als zu Monopoly. Man spielt Monopoly. Das ist super.
Das hast du, Martin, ganz richtig gesagt. Es ist ein weiteres Theme, was jetzt quasi auf dieses Spielprinzip aufgesetzt wird. Kann man machen. Das quetscht ja auch Monopoly sehr stark als Marke aus, dass sie wirklich alles abbilden. Aber letztlich, und darin liegt ja auch das, was Geis und ich immer wieder versuchen, dass wir es schaffen, durch spielerische Systeme, um etwas zu erzählen oder etwas zu vermitteln oder einen Komplex klar zu machen. Und das ist zum Beispiel mit Bürokratopoly gelungen. Und hier gelingt es nicht.
Das ist ja auch immer so die Gratwanderung, wenn man über die DDR spricht, beziehungsweise sich an die DDR erinnert. Also man schwankt dann immer so und das ist auch immer, ja, ich will sagen, die Gefahr hier im Podcast, ich hoffe, die ist bislang nicht so aufgetreten, dass man halt in diese Ostalgie abschwenkt und dass man sagt, ach guck mal hier, das ist ja noch eine schöne Erinnerung und das ist eine schöne Erinnerung. Klar gibt es diese schönen Erinnerungen, aber die existieren ja nicht losgelöst von den politischen Umständen und den Situationen, in denen die Menschen waren. Und diese Gratwanderung hinzukriegen, das finde ich eigentlich immer wichtig, wenn man halt über vergangene Zeiten spricht. Dass man halt nicht nur immer so die lustigen Anekdoten erinnert.
Das ist ein super schwieriges Thema. Ich meine, allein wenn man in den sozialen Netzwerken sich umschaut, auf der Facebook-Seite der BSTU oder auf der Facebook-Seite des DDR-Museum, da ist Feuer in den Diskussionen. Das ist unglaublich, was die Leute alles mit in die Diskussion reinschmeißen, sag ich mal, an Emotionen. Sicherlich auch das Problem, dass es hauptsächlich Emotionen ist, was reingeschmissen wird. Aber ich glaube, für viele ist es sehr, sehr schwer, über die DDR zu sprechen, weil es so lange her ist und weil es in der Erinnerung herumwabert und irgendwie raus will. So. Und das finde ich, ist immer ein großes Problem. Und ein Spiel kann einem total helfen. Man legt es in die Mitte des Tisches, man setzt sich ran, es gibt klare Spielregeln und dann fängt man an zu spielen, kommt womöglich ins Gespräch, kommt auf bestimmte Gesprächsthemen und hat eine unkomplizierte Art und Weise, sich auszutauschen und ein bisschen über die DDR zu sprechen. Und das ist eine Chance. Das ist, glaube ich, eine Chance, die auf am Familientisch zu Weihnachten funktioniert, aber auf jeden Fall auch in der Schule.
Also, um nochmal das Thema Bürokratopoly abzuschließen, was uns da, glaube ich, gelungen ist, und das können wir schon auch mit einer gewissen, ich will nicht sagen Stolz, aber doch einer gewissen Zufriedenheit zum Ausdruck bringen, dass wir da dieses historische Originaldokument, was sonst in den Akten verschwunden wäre, wieder auf den Tisch gebracht haben und das zum Thema machen. Und zwar zum Thema machen für eine ganze Bandbreite von Leuten. Wir haben dieses Spiel inzwischen ja knapp 8000 Mal vertreiben können an Schulen und an Schulen und Bildungseinrichtungen, und das ist schon ganz toll. Und ich glaube, das kann auch ein Stück weit Pionierarbeit leisten für dieses ganze Themengebiet spielerisches Lernen. Ja,
gibt's da noch andere, die ihr, also habt ihr da vorher mal geguckt, was gibt's denn schon so an Spielen, die halt im Unterricht eingesetzt werden, oder war das jetzt so eins der ersten mit?
Also bei Brett- und Kartenspielen bin ich mir wirklich nicht sicher. Es gibt ganz viele Planspiele, die super sind. Ne? Kennst du vielleicht auch noch aus, kennst du vielleicht aus deiner Schulzeit?
kennst du vielleicht aus deiner Schulzeit früher?
Also wir hatten zum Beispiel Problematik mit Kaffeehandel oder Bananenhandel in dem Planspiel nachgespielt.
Ach toll, ja. Das ist ja cool.
Da braucht es natürlich auch einen Lehrer, eine Lehrerin, die Bock hat zu spielen, Bock hat Regeln zu erklären.
Kenne ich eigentlich so nicht. Eher aus dem Studium dann.
Da hat man dann verschiedene, man hat den Produzenten und man hat die Verkäufer und man hat die Käufer und kriegt so ein paar Marken in die Hand und rennt durchs Klassenzimmer und ich habe es nicht so richtig verstanden. So irgendwie war es mir zu weit weg und weil andere es so schnell verstanden haben. Mhm. Ne? Aber es hat Spaß gemacht und es hat den Unterricht aufgelockert und ich glaube, dass Lehrer immer mehr danach suchen, nach alternativen Möglichkeiten, ihren Unterricht zu gestalten. Und gerade das Thema DDR, was, glaube ich, in vielen Bundesländern ein bisschen in den Hintergrund gerät oder ans Jahresende gedrängt wird vom Zweiten Weltkrieg, sage ich direkt mal so. Und dann werden die Unterrichtseinheiten immer knapper.
Dieser Zweite Weltkrieg.
So. Dieser Zweite Weltkrieg.
Der war früher schon blöd und jetzt verdrängt.
Das heißt, wenn du eine Möglichkeit hast, eine knackige Doppelstunde zu machen und einem Schüler Interesse zu machen, sich womöglich auch außerhalb des Unterrichts noch weiter zu interessieren dafür. Jackpot. So, das ist das Beste, was passieren kann. Ansonsten, was noch Gutes passieren kann, ist natürlich, dass die Schüler bei sich zu Hause nachfragen oder einfach nochmal spielen wollen. Auch das ist immer willkommen.
Wir haben in unserer aktuellen Spieleentwicklung, über die wir bestimmt auch gleich reden, haben wir das Lehrmaterial und das Spiel von Lehrern prüfen lassen. Also wir haben das sehr häufig mit Lehrern durchgesprochen, die haben sich's angeguckt, haben ihr Feedback gegeben, was wir wiederum eingearbeitet haben. Und ein Lehrer, ein Bekannter von mir, der das getestet hat, der sagte im Gespräch zu mir, das ist die Zukunft. Spielerisches Lernen ist einfach die Zukunft, weil wir weg müssen von diesen Lehrmodellen, wo Schüler in 45 Minuten Einheiten getaktet dasitzen und Stoff vermittelt bekommen und nur noch passive Rezipienten sind, sondern diese Aktivismus, den das Spiel notwendigerweise mit sich bringt, das ist eine Sache, wo wir Inhalte sehr sinnvoll und gut vermitteln können. Und da haben wir, und das sehe ich sehr positiv, da haben wir mehr und mehr Lehrer und Lehrerinnen, die auch für dieses Thema offen sind und Lust haben, durch Spielformen Inhalte zu vermitteln.
Jetzt habt ihr mit Büro Gratopoli natürlich auch den Sonderfall und den schönen Sonderfall, dass es sowohl ein Stück DDR-Geschichte ist, also sowohl die Geschichte des Autors als auch wie das Spiel
großartig
entstanden ist und wie es verfolgt wurde und wie sein Macher verfolgt wurde, als auch, dass es wirklich dieses Thema selber wieder aufnimmt. Genau. Also es ist wirklich eine schöne Konstellation.
Ist ein einmaliger Fund.
Das muss man auch sagen, um auch nochmal auf unsere Sammlung einzugehen. Also wir wurden dann ab und an von Journalisten gefragt, ja, zu welchem Grad war jetzt dieses Spieleentwickeln etwas Dissidentes, etwas Oppositionelles. Und da muss man schon sagen, dass Bürokratopoli da schon eine Sonderstellung hatte. Also viele Leute haben Spiele selbst gebastelt in ihre Küche.
In der Küche, sehr interessant.
Oder im Wohnzimmer oder im Flur. Doch im Falle von Bürokratopoli handelt es sich explizit um ein Spiel, was auch diesen oppositionellen Charakter hat. Und das haben wir sehr, sehr wenig sonst in unserer Sammlung. Also das ist schon so die Spitze des Eisbergs, sag ich mal.
Dann kommen wir doch mal auf euer aktuelles Projekt. Also oder
Wendepunkte.
So steht es auch auf der Schachtel.
Wendepunkte. Ja.
Muss man auch so im Laden verlangen.
Ja, genau.
Haben Sie auch Wendepunkte?
Also es wird tatsächlich im Unterschied zu Bürokratopoli, was es nur online zu bestellen gibt, über die Seite, über den Online-Shop des DDR-Museums, wird es Wendepunkte auch physisch im Shop des DDR-Museums zu kaufen geben. Also Wendepunkte ist auch wieder, wie Bürokratopoli, eine Zusammenarbeit von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und dem DDR-Museum.
Und uns.
Playing History.
Genau. Erzähl doch mal.
Soll ich es dir mal zeigen?
Ja, gerne.
Also es ist im Druck. Ist jetzt im Druck. Wenn ihr den Podcast in einem Monat hört, wird es wahrscheinlich schon fertig sein.
Ja, vielleicht sehen wir den doch noch vor Weihnachten raus. Ich guck
mal. Aber guck mal, Martin hat das so wahrscheinlich auch noch nicht gesehen.
Martin Thiele.
Ja,
du kennst es auch noch nicht.
Der Playing History. Nee, so noch nicht, glaube ich. Ich habe vorhin noch ausgedruckt. Das ist der Druckbogen.
Nee, diesen schwarz-weiß zusammengeklebten Druckbogen, den Geist damit
gemacht hat. Genau, es ist ein buntes Spiel.
Auch noch nicht gesehen.
Es ist ein buntes Spiel. Ich halte es in die Kamera, es wird den Rahmen sprengen.
Wow.
Und es ist ein Kartenspiel, ja. Es ist ein Kartenspiel. 110 Karten. Ich glaube, 98 davon sind quasi Spielkarten und der Rest sind dann so spielbegleitende Karten. Mhm. Und jede einzelne dieser Karte bildet ein Lebensereignis ab. Mhm. Und diese Lebensereignisse, die finden quasi statt oder sind Lebensereignisse, die typisch sind für die Zeit vor 1989 und nach 1989. Das heißt, Wendepunkte befasst sich mit Biografien, die jeder Spieler sich erspielt, die über die Wende, über den Mauerfall, über die friedliche Revolution hinaus stattgefunden haben. Dieses Spiel kann von 3 bis 8 Spielern gespielt werden. Ja, und das Tolle an dem Spiel ist, dass eine Spielrunde maximal 15 Minuten dauert. Ja, also wir haben uns hier ganz, ganz viele Gedanken gemacht, wie dieses Spiel am besten für den Schulunterricht entwickelt werden kann. Also haben überlegt, okay, wie können wir ein Spiel machen, was in möglichst großen Gruppen gespielt werden kann? Wie können wir ein Spiel machen, das nicht so lang ist, damit der Lehrer Zeit hat, das zu erklären? Wie können wir ein Spiel machen, das einfach genug ist, damit es Schüler ab der 9. Klasse versteht, ab der 9. Klasse oder wann auch immer DDR-Geschichte im Unterricht behandelt wird, dass sie es verstehen, spielen können und womöglich auch noch Zeit für eine zweite Spielrunde ist? Und wie kann man dem Lehrer viele Möglichkeiten bieten, danach oder davor inhaltlich anzuknüpfen, das Spiel vorzubereiten?
Also man muss dazu sagen, als wir Bürokratopoli entwickelt haben, da war das Feedback der Lehrer sehr gut. Allerdings meinten sie, dass sie oftmals ein Problem haben, dieses lange Spiel im Unterricht einzubauen. Und da war es im Fall von Wendepunkte unser explizites Ziel, eine Spielform zu machen, die wir jetzt selbst als Impulsspiel benennen. Ja, wo wir sagen, okay, die Lehrer haben die Möglichkeit, dieses Spiel für 10 Minuten, 15 Minuten als Auftakt zu spielen, um die Kinder so ein bisschen in dieses Thema DDR-Geschichte reinspüren zu lassen. Und im Anschluss wird das Thema dann quasi durch das mitgelieferte Lehrmaterial anhand der Karten bearbeitet.
Mhm. Vielleicht wollen wir kurz das Spiel erklären. Mhm. Jeder Spieler kriegt 4 Karten.
Wie viel sind es insgesamt?
Insgesamt Karten?
Knapp 100.
Ja. Also es gibt 98 von diesen Ereignissen.
Mhm. Ja.
Gibt noch ein paar erklärende Karten.
Und das sind, angefangen von ganz Basic-Ereignissen, wie du besuchst die
EOS, POS,
du trägst lange Haare oder du heiratest, ja, hier wilde Frisur, bis hin zu ganz politischen Ereignissen, du trittst in die SED ein oder dann später du wirst Bundespräsident beispielsweise oder so, ne? Also da haben wir versucht, die Bandbreite einer alltäglichen Biografie bis hin zu außerordentlichen Biografien, so gut es geht, schlaglichtartig abzubilden.
Und am Anfang hast du gesagt,
der Spieler wählt 4 Karten. Genau, es gibt 3 Spielrunden. Jede Spielrunde hat einen gewissen Stapel Karten, die werden gemischt und jeder Spieler bekommt 4 Karten. Dann ist die Aufgabe, dass jeder Spieler sich gleichzeitig, das ist das Schöne, jeder Spieler spielt gleichzeitig, eine dieser Karten aussucht, vor sich ablegt und die übrigen Karten weitergibt. Ja, so wandern diese Karten quasi während des Spiels um den Tisch, ein sogenannter Drafting-Mechanismus. Ja, kennt man aus anderen Spielen, wie beispielsweise Seven Wonders oder Sushi Go oder wer Sammelkartenspiele spielt, da wird das auch öfters gemacht. Ja, ist ein Drafting-Spiel. Und man legt dieses Ereignis vor sich ab. Dann kriegt man von seinem rechten Nachbarn 3 neue Karten. Aus denen wählt man sich wieder eine aus, legt die vor sich ab und so weiter, bis 3 Karten vor einem liegen. Die letzte Karte wird weggeschmissen und das ist schon die erste Spielrunde. So, der Kniff dabei ist, dass man mit jeder Karte bestimmte Symbole sammelt. Ja, auf jeder Karte sind unten gewisse Symbole drauf. Da gibt es ein Symbol für politischen Einfluss in der SED. Es gibt eine Karte für oppositionellen Einfluss in der DDR. Es gibt eine Karte, gibt ein Symbol für Bildung. Man kann Bildungspunkte sammeln. Ein Symbol für gesellschaftlichen Einfluss. Und dann später kommt noch ein neues Symbol hinzu, politischer Einfluss in der Bundesrepublik. Ja. Und gewisse Karten kann man erst spielen, wenn man bereits gewisse Symbole gesammelt hat. Ja. Also zum Beispiel ein Studium in Moskau kann ich nicht legen, wenn ich vorher bei den Bausoldaten war. Das ist dann, geht dann einfach nicht. Die Karte sagt, ich darf zum Beispiel kein, wenn ich ein Studium in Moskau haben will, darf ich vorher keine oppositionellen Symbole gespielt haben.
Also es hängt auch so inhaltlich zusammen, was jetzt genau in DDR-Biografie ausgemacht hat, dass bestimmte Konstellationen einfach nicht möglich sind. Zum Beispiel, wenn man kirchlich gebunden ist, ist der Weg zum Abitur ein bisschen schwierig.
Es gibt Kausalitäten zwischen diesen Karten.
Okay.
Das bildet das Spiel als erstes mal ab. Ja, auch nach 89, wenn ich eine SED-Karriere gemacht habe vor 89, kann ich auf keinen Fall mehr Bundespräsident werden, wenn ich, das kann man werden in diesem Spiel, wenn ich allerdings eine oppositionelle Karriere habe, stehen die Chancen besser, die entsprechenden Symbole zu sammeln. Die Chancen sind dann höher, dass ich nur noch Karten spielen kann, die mir weniger Punkte bringen. Auf die Punkte komme ich gleich noch zu sprechen. Ich muss vielleicht ins Exil gehen, aber es kann auch sein, dass ich Karten auf die Hand bekomme, wie ich muss eine Umschulung machen, ich verliere meinen Job. Das kann quasi jedem Spieler passieren. Und so baut sich in jeder Spielrunde für jeden Spieler eine Biografie aus 9 verschiedenen Karten zusammen. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass das in jeder Spielrunde für jeden Spieler unterschiedlich ist. Und das ist das große Spannende an diesem Spiel. Am Ende des Spiels hat jeder Schüler, jeder Spieler so eine Biografie vor sich, kann die nacherzählen, kann die analysieren, kann gucken, was steckt da womöglich dahinter, was fehlt womöglich an Ereignissen, ne? Was auch immer. Also so jede Biografiearbeit ist total spannend und erlaubt es dem Schüler vielleicht auch das erste Mal in seinem Leben eine eigene Biografiearbeit zu machen und sich zu fragen, wie hätte ich mich verhalten, was hätte ich getan, was für Kausalitäten habe ich in meinem Leben bisher erlebt, dass ich an dieser Schule sein kann, auf der ich gerade bin und so weiter. Und wir sind Feuer und Flamme und glauben, das ist toll, das macht Spaß und das Feedback haben wir zumindest bisher von den Schülern auch bekommen.
Das heißt, die können sich dann auch tatsächlich über ihr jetziges Alter auch wirklich so in 30, 40 Jahren Zukunft vorausprojizieren, wie sie sich verhalten hätten. Oder ist es dann auch manchmal ganz spannend zu sehen, wie sie jetzt aus ihrer jetzigen Perspektive entscheiden würden, wenn sie jetzt 50 wären?
Gut, als Spieler bist du immer in der Perspektive, die dir das Spiel vorgibt. So, du spielst dann immer eine gewisse Rolle. In dem Moment bist du die Person, deren Biografie da ausgelegt wird. Und du bist plötzlich in der DDR und du hast bestimmte Möglichkeiten, nicht eine komplette Palette von Möglichkeiten, sondern nur eine begrenzte Palette von Möglichkeiten, Karten auszuspielen, Ereignisse zu erleben. Und dann kommst du irgendwann in Bedrängnisse, dass du vielleicht bestimmte Karten spielen musst, die du gar nicht spielen möchtest. Dass du vielleicht als IM unterschreiben musst. Oder dass du eben deinen Job verlierst. Oder dass du plötzlich die Möglichkeit hast, eine Weltreise zu gehen. So,
Das Spiel führt dir eben vor Augen, was sind die Widersprüche, die du im Rahmen einer DDR-Biografie erleben kannst. Was sind die Abhängigkeiten? Was sind möglicherweise auch die Zufälle, die dein Schicksal in der Biografie beeinflussen? Und das ist eigentlich ganz schön, weil die Kinder dann ein Gespür genau dafür bekommen.
Ihr habt gesagt, es gibt's dann im Shop des DDR-Museums in Berlin. Was macht man denn jetzt als Schule, wenn man nicht in Berlin ist? Kommt man da irgendwie auch ran oder muss man dann auf Klassenfahrt einfach
online.
Wendepunkte-spiel.de. Das ist eine Seite, klickt nicht so schnell darauf. Die wird gerade noch gebaut. Also die Rudimente der Seite stehen schon, aber da kommen noch aktuelle Inhalte, kommen eine Spielanleitung und so weiter.
Kann man sich mal als Startseite einrichten.
Ja, sobald das Spiel erscheint, beziehungsweise vielleicht hören das viele, wenn in dem Moment, wo das Spiel schon erschienen ist, dann können sich das Schulen und Bildungseinrichtungen kostenlos über den Online-Shop des DDR-Museums bestellen. Die erste Auflage ist quasi komplett gesponsert. Das heißt, Schulen, Bildungseinrichtungen müssen keine Versandkosten bezahlen, müssen kein Geld für das Spiel bezahlen, bekommen ein Lehrerheft mit dem Unterrichtsmaterial obendrauf. Und wenn die weg ist, dann hoffe ich, dass wir eine zweite Auflage machen können und dass es weitergeht mit dem Spiel. Aber wer das jetzt hört, sollte schnell sein. Das Spiel wird wahrscheinlich entweder Ende Januar oder Anfang März die Drehe erscheinen.
Ich sage mal Anfang 2017.
Ja, es ist im
Early
Druck.
2017.
Es ist im Druck und wir haben noch ein bisschen Angst, dass Januar die saure Gurkenzeit ist und dann unsere Werbemaßnahmen verpuffen, sozusagen. Es soll natürlich möglichst viele Leute erreichen. Bürokratopoli kam raus zum Mauerfall, zum Jubiläum des Mauerfalls. Und das heißt, alle sind schon sehr wach für dieses Thema. Und DDR ist ja immer so, das kommt immer mal wieder. Da hat man mal Interesse und jetzt gerade ist wieder ein Politiker in den Medien für seine DDR-Vergangenheit. Und wenn das Thema durch ist, dann wird DDR erstmal auch nicht so populär sein.
Bekommt ihr da auch Feedback von den Schülern selber oder hauptsächlich von den Lehrern? Jetzt mal auf Bürokratopoli gemünzt oder jetzt auch auf der Webseite zu Wendepunkte schon. Also melden sich da auch Schüler und sagen, oh, wenn ich sowas im Unterricht hätte, wäre toll oder oh nee, ich will eigentlich im Unterricht nicht spielen oder also wie sind da so die Reaktionen?
Ich sag mal so, wir halten ja auch dann und wann Vorträge über dieses Thema Geschichtsvermittlung durch Spiele und so weiter. Und worauf wir da immer Wert legen, ist, dass wir sagen, wenn jemand Spiele als Lehrmaterial nutzen möchte, ist das Wichtigste testen, testen, testen. Und das versuchen wir natürlich auch. Das heißt, wenn wir die Prototypen unserer Spiele haben, dann ist es schon das Ziel für uns, immer in Schulen zu gehen und die zu testen. Das haben wir jetzt in diesem Fall von Wendepunkte auch gemacht. Sind mal zu Schulklassen gegangen, haben das mit denen gespielt, haben dann Feedback eingeholt, haben deren Feedback wiederum in unsere Entwicklung einfließen lassen und so weiter. Und da ist das, da gibt es schon Feedback. Und das fertige Spiel haben wir jetzt noch nicht getestet, weil es eben ja noch nicht vorliegt. Das werden wir dann sicherlich noch tun. Und die freuen sich natürlich. Die freuen sich natürlich, wenn sie eben nicht diesen Frontalunterricht bekommen, sondern wenn sie selber machen können, wenn sie dann noch selber verschiedene Dinge durchspielen können und finden es dann in diesem Fall zum Beispiel ganz, ganz aufregend, zum Beispiel als IM tätig zu sein und reflektieren dann natürlich darüber, okay, was bedeutet das jetzt eigentlich?
Ich glaube, das ist auch da wichtig, also nicht nur sagen, oh, jetzt bin ich hier DDR-Agent, ohne jetzt zu wissen, was der IM eigentlich
bedeutet. DDR-Agent, sehr gut, ja.
Also ich muss ja sagen, ich bin jetzt ganz persönlich, unabhängig von den eigenen Entwicklungen, bin ein großer Freund davon, Spiele zu spielen, die dich quasi in die Rolle des Bösewichts versetzen, in die Rolle derer, die quasi kritisch gesehen werden und dass man dann mal versteht, okay, was sind denn deren Abhängigkeiten, was sind deren Ängste und Nöte und wie verhalte ich mich, wenn ich quasi in diese Antagonistenrolle schlüpfe. Und wenn Spiele mir das möglich machen, das ist gut, glaube ich.
Ich glaube, das ist ja auch bei Bürokratopoli so mit einer der Punkte, dass man halt wirklich angewiesen ist auf die Zustimmung der anderen, also gibt es ja dann ganz komplexe Wahlverfahren, wie man dann halt wirklich eine Stufe aufsteigt und man muss dann schon gucken, dass man bei allen noch einigermaßen beliebt ist, aber auch nicht zu beliebt und dass man halt eine Stufe höher kommt, ohne sich zu sehr abhängig zu machen von den anderen.
Es ist ja auch so, wie wir über die Geschichte reden, ja, das kommt ja auch quasi aus unserer Zeit und es verändert sich auch über die Zeit und was man natürlich bei Wendepunkte immer betrachten muss, der Spieler, der dieses Spiel heute spielt, der weiß natürlich, wie die Geschichte verlaufen ist. Der weiß, dass es mit 89 einen Paradigmenwechsel gibt. Diejenigen, die in den 80er Jahren in der DDR gelebt haben, die konnten natürlich nicht erahnen, dass es diesen Paradigmenwechsel gibt. Und die dachten möglicherweise, dass wenn sie eine SED-Karriere machen, dann sind sie eben die Guten. Ja? Und dann werden sie eben jetzt spielerisch gesprochen die Punkte machen. Ne?
Sag nochmal was zu den Punkten in Wendepunkte.
Ja, es ist so und das ist auch ein Knüller des Spiels, sage ich mal, es gibt Punktewertungen und wir haben zwei Punktewertungen eingebaut. Das heißt, jedes Ereignis wird sowohl vor der Wende als auch nach der Wende bewertet. Und wenn du beispielsweise dich stark in der Kirche engagierst, bringt das vor der Wende, vor der Wiedervereinigung relativ wenige Punkte, weil es einfach in dem damaligen Gesellschaftsgefüge nicht angesehen war. Und nach der Wiedervereinigung bringt es dann schon mehr Punkte. Andere Ereignisse, wie zum Beispiel ein Universitätsstudium, ist relativ gleich. Das war vor 89 und nach 89 gut. Und was jetzt zum Beispiel SED-Karriere angeht, die waren eben dann vor 89 gut gelitten und werden im Spiel hoch bepunktet. Und nach der Wiedervereinigung werden sie aber eher kritisch gesehen, deswegen nicht so hoch bepunktet. Ja. Und das ist natürlich eine Perspektive, die diejenigen, die über diesen Paradigmenwechsel Bescheid wissen, schon antizipieren können und wissen, okay, wenn ich eine oppositionelle Karriere mache, dann kann das möglicherweise zunächst problematisch sein, nach hinten raus, aber vielleicht nützlich so. Ne. Und das ist aus spielerischer Sicht ganz interessant, diese doppelte Punktewertung. Und soll den Schülern natürlich auch vermitteln, okay, es gibt einen Paradigmenwechsel und was früher gut war, kann heute schlecht sein und andersrum. Und das, was die Kinder da lernen, das gilt ja auch für heute. Das gilt ja auch für heute. Auch deren Biografie kann in 40 Jahren nochmal anders aussehen als heute oder wird höchstwahrscheinlich anders aussehen. Auch da werden wir mutmaßlich Paradigmenwechsel in dem politischen oder wirtschaftlichen System erleben, die Vorzeichen des Systems nochmal in Frage stellen.
Seht ihr euch auch so ein bisschen in der Tradition von dem Herrn Böttger zum Beispiel und habt auch den Plan, mal so ein zeitgenössisches Spiel zu machen, das, weiß ich nicht, den Brexit irgendwie aufs Korn nimmt oder die Trump-Wahl und also wirklich so eine Kritik zur Zeit machen als Spiel. Ist das auch so euer Plan oder ist Playing History tatsächlich eher so ein bisschen in der Rückschau?
Na gut, also alles, worüber wir reden, auch jetzt Trump-Wahl, Brexit und so weiter, das ist ja auch, da es vergangen ist, ja quasi Geschichte, Geschichtsschreibung, die wir ja gerade erleben. Ne? Und von daher spielerisch etwas abzubilden, auch was uns heute betrifft, ist natürlich ein großes Ziel. Das wäre natürlich ganz fantastisch. Wir hatten einen
Entschuldigung, Bekannten, ich mache mal kurz hier die Spielkarten zur Seite.
Wir haben einen Bekannten gehabt, der hat beispielsweise das Spiel Eurocrisis entwickelt, was sich kritisch mit der Bankenkrise der letzten Jahre auseinandergesetzt hat und auch die quasi spielerisch abbildet. Und da hatten wir das Glück, den Prototyp auch testen und bearbeiten zu können oder testen zu können und unser Feedback ihm geben zu können und so weiter. Das heißt, Spiele, die sich kritisch mit historischen, aber auch zeitgenössischen Themen auseinandersetzen, sind natürlich ganz fantastisch. Und wenn wir da auf kurz oder lang für eines dieser Projekte einen Auftraggeber finden oder jemanden finden, der uns eine solche Arbeit finanziert, dann sind wir natürlich da sehr interessiert dran.
Also wir glauben, dass jede Geschichte gespielt werden kann. Die Geschichte kann sehr weit in der Vergangenheit liegen, die Geschichte kann ein halbes Jahr in der Vergangenheit liegen. Die Geschichte kann in der Zukunft spielen. Und ja, Punkt. So sieht's aus. Alles kann gespielt werden.
Muss ich mal kurz ein bisschen ausholen. Ich habe jetzt kürzlich einen Artikel über Walter Benjamin gelesen. Und er hatte so einen Geschichtsbegriff, dass er quasi, ich reduziere das jetzt total, dass er quasi gesagt hat, Geschichte ist, wie die Zukunft auch, ist eine Narration. Ja, es ist irgendwie hanebüchen davon auszugeben, dass es die eine Geschichte gibt und die ist immer gleich. Ja, also alles, was wir erleben, ist eine Narration über die Geschichte. Und wir sind der Meinung, dass Spiel einfach ein Medium ist, was sehr gut erzählen kann, sehr, sehr gut Geschichten vermitteln und erzählen kann. Und deswegen wollen wir genau dieses Medium nutzen, um diese Narrative über Geschichte und Geschichtsschreibung abzubilden. Und da schließe ich mich ganz an. Man kann da zu allem etwas machen. Wir hatten neulich einen Vortrag, da haben wir diese Frage kritisch ans Publikum gestellt, gibt es Themen, die man spielerisch nicht abbilden kann? Und da sagte eine Frau aus dem Publikum, naja, so die ganz harten Themen wie zum Beispiel Holocaust und sowas, die lassen sich spielerisch nicht abbilden. Und das ist eine Sache, die wir eigentlich verneinen, weil diese Aussage, die tätigen Leute, die eben Spiel mit Spielerei verwechseln, mit Rumtollen und Rumblödeln oder sowas. Aber das ist es nicht. Es lassen sich auch die härtesten Themen spielerisch abbilden, weil ein Spiel ein System ist, was erzählt und Abhängigkeiten darstellt.
Dem gleichen Vorwurf musste sich, glaube ich, auch Roberto Benigni auseinandersetzen. Für das Leben
klar.
Ist schön, wo es dann auch hieß, darf man eine Komödie über den Holocaust machen und wenn man sich den Film anguckt, dann merkt man, da ist wirklich so eine Ernsthaftigkeit in dieser Komödie verpackt und so eine rührende Geschichte eigentlich.
Dieser Film ist zum Heulen. Also der ist wirklich, der geht dann ins Herz wie kaum ein anderer Film, der einen oft richtig ernst macht, glaube ich.
Habt ihr schon ein neues Projekt?
Danach.
Wenn das jetzt im Druck ist und die dritte Auflage dann verteilt?
Ganz viele Ideen. Ideen schwirren unendlich viel rum. Die Frage ist immer, wo sind genügend Leute da, dass es Interesse gibt, das umzusetzen? Wir sind gerade dabei, ein Spiel regelmäßig zu zocken, das heißt Saints. Da warst du ja auch schon mal mit dabei.
Ja.
Ne, hast du mal ausprobiert?
Mehrmals.
Mehrmals dabei, auf jeden Fall. Und das ist ein Spiel über Heilige, ein Sammelkarten-Quartettspiel. Und da hoffen wir, da sind wir jetzt auch gerade auf Verlagssuche. Das heißt, das kann sein, dass wir das nächstes Jahr so richtig für alle, die Interesse haben, das rauszubringen. Halt mal die Kamera, wunderbar. Und was soll ich kurz erzählen, worum es geht? Ist ein Quartettspiel, jeder Spieler spielt mit 30 Karten. Ein Quartett besteht aus 4 Heiligen und es ist im Grunde, es wird oftmals im Duell gespielt, kann aber auch in größeren Gruppen gespielt werden. Und wem es als erstes gelingt, 3 seiner heiligen Quartette auszulegen vor sich in seine sogenannte Chronik, der gewinnt. Und diese Karten haben alle einen kleinen Flavortext, das heißt eine kleine Geschichte. Jede Geschichte eines Heiligen ist unterteilt in 4 Segmente und in 4 Teile seiner Geschichte, die man mitlesen kann. Man sieht schöne alte Gemäldeabbildungen von diesen Heiligen und hat, glaube ich, ein interessantes Deckmanipulationsspiel.
Und die haben alle noch Fähigkeiten, die Heiligen, ne?
Die haben alle noch Fähigkeiten. Man hat natürlich Aktionen. Das ist ja der Witz an der Sache, dass man hier nicht einfach nur wie beim normalen Quartettspiel sich gegenseitig Karten aus der Hand zieht, sondern dass man hier sich Karten sammelt. Jeder Spieler baut sich sein eigenes individuelles 30-Karten-Deck zusammen, wählt sich seine Lieblingsheiligen aus quasi, spielt dann mit denen gegeneinander und kann diese Heiligen eben als mit ihren einzelnen unterschiedlichen Aktionsfähigkeiten einsetzen. Und da wird's dann spannend und ist ein Spiel, was man spielen kann, einfach nur, weil man die Mechanismen toll findet, und ist ein Spiel, was man spielen kann, weil man Heilige toll findet. Aber beides bedingt sich nicht.
Und das ist momentan in der Produktion oder soll nächstes Jahr in die Produktion gehen. Momentan gibt's das ja lokal zu spielen, auch wieder hier in Berlin, ne?
Ja, alles in Berlin, ne?
Alles in Berlin.
Schrecklich.
Oder kommt man da jetzt irgendwie auch momentan irgendwie dran?
Also Facebook, alles Berlin.
Alles im Internet.
Scheiße.
Wenn ihr auch im Internet seid, wenn ihr schon mal im Internet seid, von vorhin noch.
Facebook/Saints Card Game oder einfach Saints bei Facebook suchen, dann findet man das Spiel, dann kann man mir tatsächlich eine Nachricht schreiben und anfragen nach Spielen. Das passiert in letzter Zeit relativ regelmäßig. Größere Gruppen aus der katholischen Kirche natürlich fragen an, wollen dieses Spiel haben, um das dann zu verteilen und ihre Kids spielen zu lassen. Es wurde jetzt die ersten Male im Religionsunterricht eingesetzt, das Spiel. Und spätestens da ist es dann schon wieder sehr, sehr nah an Playing History dran. Das ist sehr lokal. Es wurde entwickelt für den Bistumsjugendtag 2015, also letztes Jahr schon. Und wie wir auf die Idee gekommen sind, wussten wir, es könnte ein Spiel sein, was darüber hinaus auch spannend ist, und haben es so gestaltet, dass es von sehr jungen Spielern ab, keine Ahnung, 11, 12 locker gespielt werden kann, aber auch von Erwachsenen, die Lust haben, Strategien zu entwickeln, sich einen bestimmten Stapel mit Strategien von Karten zusammenzubasteln, und machen da monatliche sogenannte Saints Days. Wednesday ist Saints Day, jeder erste Mittwoch im Monat findet ein Treffen statt mit einem kleinen Turnier, und einmal im Jahr an Allerheiligen findet die Weltmeisterschaft.
Natürlich.
Klar, wann sonst, ne?
Da gab es auch dieses Jahr einen ganz tollen Preis, also war auch ein schönes Event, und ja.
Es macht großartig viel Spaß, und das Geile ist halt, dass halt so viele Leute zusammenkommen, die mit Heiligen nichts am Hut haben, und das Spiel hat jetzt keinen missionarischen Charakter oder sowas, sondern ist ein Spiel, was Spaß macht, und diese Geschichten der Heiligen, wenn man sich mal mit denen befasst, das sind die Geschichten, die uns jeden Tag umgeben. Game of Thrones?
Nichts dagegen.
Alles Heiligengeschichten, die es schon gab. Ja? Ja. Kriegerische Kinder, Kindesermordungen, alles Schreckliche, was es auf der Welt gab, spiegelt sich bereits in Geschichten der Heiligen wieder. Oder keine Ahnung, die Geschichte vom Heiligen Georg. Das ist Super Mario. Ja, Prinzessin wird entführt, von einem Drachen gefangen gehalten. Er zieht los und muss sie befreien und stirbt dann den Märtyrertod. Bei Super Mario macht er das sogar sehr, sehr häufig. Zumindest geht es mir immer so.
Das heißt, es gibt jetzt echt eine Menge, was man spielen kann. Jetzt Weihnachten, Winterzeit ist ja wirklich Zeit zum Spielen. Ja. Das heißt, irgendwie kommt man an diese ganzen Spiele dran. Nächstes Jahr noch viel besser.
Ja, Playing History ist
ist darauf ausgelegt, dass es halt wirklich breit verfügbar gemacht wird.
Genau. Playing History ist die beste Anlaufstelle. Uns einfach eine Nachricht schreiben und wir können dann die Leute sozusagen weitervermitteln, wo es welches Spiel irgendwie gibt. Ansonsten Bürokratopoli. Und bald auch Wendepunkte wird es im Online-Shop des DDR-Museums geben. Ansonsten bürokratopoli.de oder wendepunkte-spiel.de oder playinghistory.de
oder legato-app.de.
Genau. Und man findet uns auf jeden Fall. Du wirst ja bestimmt, kannst ja auch ein paar Links in deine Descriptions reinschreiben.
Das mache ich auf jeden Fall. Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende. Unsere kleinen.
Nein! Schon?
Jetzt oder hast du noch?
Jetzt ging so schnell.
Ja, jetzt haben wir viel zu viel über eigentliche Projekte geredet.
Ich dachte, wir reden labern.
So über Weihnachten und.
Das könnt ihr gerne auch noch machen.
Wir wollten Quatsch erzählen und vielleicht einen Spieletipp. Vielleicht geben wir den Leuten da draußen einen Spieletipp.
Oh, das ist natürlich gut.
Martin, fang mal an.
Martin Fischer, fang mal an. Ein Spiel, was
keine Spiele von uns. Für die haben wir jetzt genug Werbung gemacht. Das ist
ein Spieletipp. Na gut, das sind alles die Klassiker, die ich halt
hau raus.
Also Carcassonne spiele ich nach wie vor sehr, sehr gerne, also auch auf den iOS-Devices. Da gibt es eine ganz tolle Umsetzung. Die ist richtig gut. Viel zu selten spiele ich jetzt noch dieses Legespiel eigentlich von Carcassonne. Und was wir dieses Jahr hier angefangen haben, ist Magic. Also das
Magic the Gathering.
Magic, das, die Zusammenkunft.
Da sind wir jetzt ein bisschen angefixt worden von Luis vom Vor100 Podcast.
Herzlichen Dank an Luis an dieser Stelle.
Spielen die Ulrike vom Exponiert Podcast und ich jetzt hier rauf und runter und haben viel zu viele Karten hier auf dem Tisch liegen. Das war so ein bisschen die Entdeckung für uns dieses Jahr.
Kartenspiele sind toll. Kartenspiele sind ganz, ganz toll. Allein Karten anzufassen, ist, macht Spaß. Löst in mir was aus.
Also ich muss ja sagen,
weiß nicht, wie es dir geht, Martin.
Es gibt auf der einen Seite gibt es das ganze Gros der Brettspiele oder Kartenspiele und auf der anderen Seite gibt es so Sonderspiele wie zum Beispiel Schach oder Magic the Gathering, die einfach nochmal
für sich stehen,
Sonderstatus haben. Und bei mir ist es nämlich auch so, wenn ich eine Spielerempfehlung geben müsste, okay, da ist erstmal Magic the Gathering ist natürlich übertrieben, muss natürlich jeder eigentlich mal spielen. Und dann bei den klassischen Brettspielen, ich habe neulich zu dir gesagt, Geist, ich würde gerne mal wieder dies und das spielen. Also ich bin ja immer ein Freund von Spielen, die sich dem Thema Politik widmen. Und da möchte ich auch demnächst mal wieder ein paar Recherchen dazu machen, was es da alles gibt in dem Bereich. Ich habe auf jeden Fall große Lust, mal wieder Twilight Struggle zu spielen, was ich nach wie vor für eines der herausragendsten Spiele aller Zeiten halte. Man spielt USA gegen Sowjetunion und spielt quasi den Kalten Krieg nach und versucht da eine Dominanzstellung durch verschiedene Stellvertreterkriege und zu gewinnen. Auch hier wieder wirklich Geschichtsthemen spielerisch vermittelt. Und auch mit dir, Guys, würde ich gerne mal wieder Panamax spielen, wo es quasi um die Logistik des Panama-Kanals geht. Des alten Panama-Kanals. Klingt furchtbar langweilig eigentlich, wenn man das so sagt, aber das Spiel an sich ist sehr, sehr, sehr schön eigentlich.
Wir mögen tendenziell Spiele, die
Anspruchsvoll sind.
Ja, anspruchsvoll sind. Bei Panamax mag ich sehr, du spielst auf der Landkarte des Panama-Kanals. Und allein das hört mich schon an. Und du spielst Schiffe, die da wirklich durchschippern.
Naja, und
das finde ich irgendwie spannend. So.
Da muss ich einhaken, weil das Besondere an Panamax ist ja diese Metaebene. Denn du spielst nicht die Schiffe, sondern du selbst spielst einen Unternehmer, der investiert in Firmen, die wiederum Schiffe durch den Panama-Kanal schleusen. Du hast deine eigene Firma, darfst aber eben auch in andere Unternehmen investieren. Und am Ende hat nicht derjenige gewonnen, der das beste Unternehmen hat, sondern derjenige gewonnen, der unternehmerisch am besten gearbeitet hat. Das heißt, für sich selbst das meiste Geld erwirtschaftet. Aber auch hier wieder Kapitalismusabbildung anhand eines eigentlich Logistikspiels. Ne? Wunderbar.
Jetzt gebe ich auch noch einen Tipp.
Unbedingt.
Jetzt gebe ich auch noch einen Tipp.
Gib mal was Kleines, Süßes, nicht so die großen
Klopper. Ich wollte gerade was Großes, Dramatisches. Okay, Warte, nee. Was Kleines, Süßes, was ich neulich auf dem Flohmarkt für 2 Euro abgestaubt habe, war Sternenschiff Katan.
Das ist super. Das habe ich drüben.
Und das ist ein Spiel, was komplett unter meinem Radar geflogen ist. Eigentlich immer, wahrscheinlich bei eingefleischten Katan-Spielern nicht.
Wo diese Rakete ausbaust.
Genau, das hat eigentlich nur noch ganz wenig mit Siedler von Katan zu tun, sondern ist ein Schiff, ein Sternenschiff, auf dem man spielt, ist ein Zwei-Personen-Spiel. Man fliegt in den Raum.
Das kann ich sogar mal holen. Das
ist eine super schöne Darstellung. Das kann ich ja kurz erklären. Denn was wir mit Playing History mögen, ist, wenn es gelingt, eine Geschichte in einem Spielmechanismus zu veranschaulichen oder aktiv erlebbar zu machen. Und dort ist es so, man hat diverse Stapel mit Raumkarten oder Sektorenkarten, irgendwie so heißen die. Und dann auf der Rückseite ist einfach nur Stern. Ach krass, du hast beide Spiele, alles klar.
Wow.
Auf der Rückseite sind die Sterne zu sehen. Und je nachdem, wie weit man sein Schiff ausgebaut hat und noch eine kleine Zufallskomponente, Würfelwurf ist dabei, darf man nun in einen dieser Sternensektoren fliegen. Und das finde ich geil. Angenommen, du hast einen Antrieb 3, würfelst eine 1, dann darfst du 4 Karten tief in den Raum hineinfliegen. Das ist schon mal cool. Ich fliege in den Raum hinein und dann ist das ein gemischter Stapel. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich decke zufällig diese Karten auf. Da können Piraten drin sein. Da kann ein Planet drin sein, den ich kolonisieren kann oder mit dem ich handeln kann. Und das ist...
Du hast das hier, ne?
Ja, ich habe das. Und für 2 Euro dachte ich dann, als ich es gespielt hatte, geil, macht mega Laune.
Da habe ich ja richtig Lust, das gleich mal zu spielen.
Und es ist halt einfach, es ist mega detailliert gezeichnet, fast ein bisschen unübersichtlich, aber das mag ich. Es hat irgendwie so dieses, wie man sich Science Fiction in den 50er Jahren vorgestellt hatte, wenn man Farbe gehabt hätte damals.
Ist das für 2
Spiele? In den 50ern gab es noch keine Farbe übrigens.
Ist das für mehr als ein
Spiel?
Für 2, das ist nur für 2.
Das ist nur für 2, genau.
Ja.
Das habe ich nämlich mit meinem Papa immer, das sind so schöne Weihnachtsspiele, weißt du, die man dann wie Monopoly, die man dann am ersten oder an Heiligabend aufbaut, dann räumt man es zur Seite, weil es dann Essen geht, dann holt man es am nächsten Tag wieder und dann spielen wir die ganzen Weihnachtstage.
Ich habe ja meiner Mutter Patchwork geschenkt letztes Jahr zu Weihnachten. Ein Rosenberg-Spiel kennen alle, die sich irgendwie mit Spielen, die schon mal die Spiel bei Google eingeben, die finden irgendwie Patchwork, weil das so ein geniales, einfaches Spiel ist, bei dem man eine Patchwork-Decke näht. Ja, so ein bisschen so ein Tetris-Spiel und so ein bisschen muss man, wenn man was schneidert, kann man Knöpfe verdienen, die man wieder ausgeben muss, um sich Sachen zu kaufen und so weiter. Und die sind gleichzeitig Siegpunkte. Total simpel, total cool. Und jetzt hat Rosenberg dieses Jahr eine neue Variante, sag ich mal, davon rausgehauen, wo man, ist unglaublich geil, das habe ich noch nie gesehen, diese Raketen hier von diesem Sternenschiffspiel, krass. Und jedenfalls dieses Jahr hat er rausgehauen, Cottage Garden, das muss ich noch kurz abschließen, diesen Satz, sonst verwirrt es deine Zuhörer komplett. Cottage Garden bei der Spielwiese, Spielwiese Verlag, also dieser Spieleladen hier in Berlin, alles in Berlin, hat einen Verlag gegründet und vertreibt dieses Spiel, wo man sein Beet bepflanzen muss.
Oh, das klingt schön.
Das ist so schön gestaltet. Und ich will es meiner Mutter schenken und es ist ausverkauft. Ach, aber was? Ich fahre nächste Woche zur Spielewiese, weil da sollen angeblich neue Exemplare ankommen. Und dann hoffe ich, dieses Spiel zu bekommen. Also man merkt tatsächlich, auch Patchwork war, nachdem es rausgekommen ist, sofort ausverkauft. Die Leute checken, was gute Spiele sind. So. Und die sind ziemlich dahinterher, sich die Sachen zu kaufen. Und die Spieleszene ist groß und die ist vor allen Dingen sehr, sehr breit. Ne? Gerade so Spiele, die ganze Familie ansprechen, die werden von so vielen Leuten gezockt.
Ja, wenn man auch nochmal auf das Thema von Nachgemacht irgendwie ganz kurz eingeht, also es ist ja schon, was man mittlerweile für Möglichkeiten hat, selber Spiele zu machen mit 3D-Drucker und mit den Karten. Und ihr könnt hier einfach drucken lassen und man kann online billig Karten drucken lassen. Also
ja.
Wenn jemand eine Idee hat, also es scheitert heute, glaube ich, nicht mehr so richtig an den Materialien und an den Spielsachen. Also wenn man es wirklich in einer kleinen Auflage für sich selber hat, eine Idee.
Es ist absolut erschwinglich. Es ist absolut erschwinglich.
Das stimmt schon. Was ich mir noch ein bisschen wünschen würde, auch für Playing History, ne, wir haben ja auch die ein oder andere gute Idee für ein digitales Spiel und da brauchen wir immer mal so Entwickler und Programmierer. Das ist immer das Ding. Nee, das ist immer das Ding.
Es gibt keine Programmierer.
Es gibt einfach keine Programmierer, die sind alle ausgelastet.
Nicht in Berlin.
Wer Bock hat, mit uns ein kleines Spiel zu machen, schreibt uns bitte eine Nachricht.
Wir haben Ideen, die quillen aus den Ohren.
Er darf sehr gern für wenig Geld für uns arbeiten.
Ja, auf jeden Fall. Auch für keins vielleicht.
Aber deswegen machen wir tatsächlich auch sehr viele Brettspiele, weil du so unkompliziert testen kannst. Du musst halt nichts programmieren. Du druckst es aus, du schneidest es aus.
Ja, und was Haptisches haben wir jetzt
auch. Du legst es auf den Tisch und probierst es. Und dann so entstehen die großen Spiele, indem einfach mit der rudimentärsten Idee die gebastelt wird und ausprobiert wird.
Das ist auch so schön an so einem Brettspiel, das zwingt ein Jahr zusammenzukommen und zu spielen. Ja. Also, was ja auch manchmal schön ist, dass man sich in die Augen gucken kann und
sagen kann, du Arschloch!
Genau. Anstatt, dass man es mühsam tippt. Ja.
Also ich glaube, es gibt natürlich auch Brettspiele, die genügen Familien entzweien. Man muss ein bisschen aufpassen beim Kauf, aber es gibt ganz tolle kooperative Brettspiele, die für große Eintracht sorgen. Und bestimmt auch die meisten Brettspiele haben, glaube ich, es gibt mehr Brettspiele, die Freundschaften erzeugt haben, als Freundschaften beendet haben.
Ist das so?
Ja, Runter? Das weiß ich.
Runter?
Ich habe das studiert, diese Theorie, die nicht mal eine Theorie ist, sondern einfach nur was ich in diesem Podcast gesagt habe.
Kannst du noch ein Spiel empfehlen, was Menschen entzweien kann?
Runter, Malefiz. Malefiz kennt jeder. Malefiz ist tödlich, wenn du es zu viert spielst. Wenn du zu viert spielst, Malefiz.
Wenn du es mit einem Idioten spielst.
Nein. Martin. Egal, muss ich nicht drauf eingehen, oder? Also Malefiz, muss einfach bloß mit einer deiner fünf Figuren ans Ziel kommen. Ne? Einfach würfeln, nach einer 6 darfst du nochmal würfeln. Zwischendrin stehen so kleine Barrikaden, die kann man rauswürfeln und anderen in den Weg stellen. Erster Konfliktpunkt, ja. Du würfelst eine Barrikade aus, weil du durch musst. Welchem der anderen vier Spieler stellst du sie in den Weg? Du musst eine Entscheidung treffen, ja. Zweitens, es gibt bei diesem Verlauf dieses Brettes, dieser Felder, die man abgehen kann, irgendwann ein Nadelöhr von 3 Feldern, die alle Spieler entlang gehen müssen. Und wenn alle Spieler da lang wollen, dann sind das 20 Spielfiguren, die lang müssen. Man kann sich gegenseitig rausschmeißen, das hätte ich vielleicht noch erwähnen sollen. Alle schmeißen sich raus und stellen fest, ich komme hier nicht durch, wenn ich mich nicht verbünde mit einem anderen Spieler. Das ist ein Erkenntnisprozess, den, glaube ich, jeder Malefiz-Spieler irgendwann macht. Und nach dem Verbünden, ja, nachdem man vielleicht mit einem Bündnis durch dieses Nadelöhr gekommen ist, dann spaltet sich der Weg wieder in 2 Teile und führt zum Weg, führt zum Ziel. Und da muss sich das Bündnis an einem bestimmten Punkt wieder auflösen. wann löst sich das Bündnis auf und wer löst das Bündnis? Jumanji. Ich sag nur, das ist das Jumanji, was es wirklich gibt.
Malefiz. Gewinnen einfach die Leute, die die besten Mindgames spielen, die andere am besten unter Druck setzen können.
Das ist ja wirklich wie Bukatopoli dann.
Ja, das ist, deswegen meinte ich schon, da warst du vorhin und hast Glühwein nachgeholt.
Vielleicht habe ich auch schon zu viel Glühwein getrunken.
Bürokratopoli ist eine ganz gelungene Variante, Mischung aus Risiko und Malefiz.
Ach doch, habe ich doch gehört.
Hast du gehört?
Ja, habe ich noch wieder vergessen gehabt.
Ja, das ist okay. Ich vergesse auch, was Martin sagt, permanent.
Was?
Deswegen können wir zusammenarbeiten.
Dann hören wir uns das alle gleich nochmal an. Ja.
Noch einen Dominostein.
Nimm nochmal einen Dominostein.
Ah, gib mir mal auch einen. Den. Danke. Ja. Gibt's noch einen? Sonst will ich den.
Klar. Das
sind die guten.
Ich habe noch eine Packung.
Die guten.
Auch von den guten.
Ich sehe relativ, na gut, doch ein bisschen Ostschmuck hast hier. Eine Seifen da, Kirche. Okay, das ist ja schön.
Haben mein Papa selber gemacht.
Ach, geil.
Während der Armeezeit.
Ja. Ich bin ja totaler Fan von Erzgebirgskunst. Ich komme ja da Erzgebirgsvorland, aus der Nähe von Zwickau. Und mein Opa hat Sachen selber zurecht geschreinert zu Weihnachten. Und der Peramet muss ich drehen und das Rachamandel muss nabeln. Und da geht's mir gut. Das ist großartig. Ich freue mich jedes Jahr auf Weihnachten. Man kann mir Weihnachten nicht verderben.
Nee, mir auch nicht. Ich finde es so eine schöne Zeit.
Ist egal ob es im August schon Weihnachtsmänner zu kaufen gibt.
Nee, ich finde auch, dass jedes Jahr aufs Neue. Man kennt es jetzt ja langsam schon, aber das ist ja das Tolle dran. So.
Es war eben jedes Jahr gleich. Bei uns zumindest. Natürlich, alles ist gleich.
Das heißt, Tradition.
Das ist eine Kopie.
Und ist wichtig, ja.
Das ist eine Kopie vom Jahr zuvor. Die Gespräche sind die gleichen, die man führt.
Genau.
Das Essen ist das gleiche.
Man guckt die gleichen Filme.
Ja, alle gucken drei Haselnüsse für Aschenbrödel.
Wir waren jetzt auf der Ausstellung in Schloss Moritzburg.
Ist die gut?
Toll.
Ich war leider noch nicht an meine
Eltern. Soll ich euch mal was Absurdes sagen? Toll. Soll ich euch mal was Absurdes sagen? Ich habe den Film noch nie gesehen.
Shocking.
Ich habe schon viel
davon. Können wir das kurz stehen lassen?
Ich habe den noch nie gesehen.
Hier,
ist einfach so, was soll ich sagen?
Fun Fact, die hatten keinen Schnee auf Schloss Moritzburg. Haben sie mit Fischmehl im Wald alles ausgeschüttet, What? Weil das so weiß war und so flauschig. Hat der ganze Wald das ganze Jahr nach Fisch gerochen.
Blech.
Und sonst halt mit Styropor.
Die Musik, großartig. Schauspieler, gut. Synchronisation, witzig. Zu der Zeit war Synchronisation noch witzig. Ne? Und die Tschechen und ihre Märchenfilme. Da geht mir das Herz auf. Aber ich weiß nicht, wie ich den Film finden würde, wenn ich ihn, so wie du, heute das erste Mal sehen würde.
Es ist ein
Film, der sich einfach ins Bewusstsein eingebrannt hat, ne? Und da verschwimmen Nostalgie und kritische Betrachtung miteinander. Wobei bei dem Film gibt's nicht viel kritisch zu betrachten.
Nee, der ist einfach.
Ich nehme mir das mal vor für dieses Jahr. Ich schau mir den mal an, wenn ich bei meinen
Eltern. Sollst dir auch die kleine Meerjungfrau anschauen? Das finde ich die tschechische Verfilmung aus den 60ern von die kleine Meerjungfrau. Großartig.
Der ist einfach toll. Guck mal, da kann man sich nämlich hier, kann man sich verkleiden.
Wo hier?
Da im
Internet?
Nein.
Ach so, auf Schloss Moritzburg.
Kann man sich verkleiden in den Kostümen von den Darstellern.
Geil. Toll.
Das ist ein Riesenspaß, diese Ausstellung.
Sehr schön. War es nicht sogar so, dass sie es Aschenputtel nennen wollten, aber nicht durften? Mir ist so.
Das weiß ich gar nicht.
Du warst im Museum. Du musst davon gelesen haben. Vielleicht.
Ja, ich habe mir jetzt natürlich den tschechischen Namen gemerkt. Popelku.
Ja, Myth. Popelku. Mhm. Die Popelku.
Da sind wir auch drauf gekommen.
Jetzt schlägt der Glühwein ein.
Oh Gott. Okay. Dann würde ich sagen, spielen wir jetzt auch noch ein bisschen.
Auf jeden Fall.
Und wir würden uns über Kommentare hier freuen. Das ist jetzt auch mein erstes Mal, dass ich jetzt hier bei Facebook Live was gemacht habe. Das ist ja nachher auch als Aufzeichnung verfügbar, ne?
Das ist als Aufzeichnung verfügbar.
Toll.
Bis irgendwann mittendrin, weil ich glaube, Martins Akku ist gerade ausgegangen.
Ist das so?
Vom Aufzeichnungsgerät. Schauen wir mal. Nee, wir sind noch drauf.
Ja, ja.
Dann machen wir jetzt aber trotzdem Schluss, würde ich sagen.
Machen wir trotzdem Schluss. Es war sehr schön. Vielen Dank, Martin, für deine Einladung.
Schönen Dank, dass ihr da wart.
Ja, super cool.
Und auch da bleibt gleich.
In 70 Folgen kommen wir wieder.
Hoffentlich vorher. Jetzt ist es ja, alles ist in Berlin, wir wissen es.
Alles ist in Berlin, ihr sicherlich auch.
Weihnachten auch.
Weihnachten ist auch in Berlin, ja.
Und im Internet.
Ich habe gehört, 2017 wird auch in Berlin sein.
Ja, das Schöne ist das gleiche wie dieses Jahr.
Aber heißt es, dass auch Donald Trump in Berlin ist?
Keine Ahnung.
Downer. Okay.
Geil, Geist. Noch eine schöne Stimmung ruiniert. Danke, schön.
Okay, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Oh, jetzt mache ich noch das ganz laute Outro wieder rein. Ich winke hier schon mal in die Kamera.
Sing noch schnell ein Weihnachtslied.
Ich regel hier vielleicht ein bisschen runter.
Ich muss noch... auf dem Klavier ein bisschen üben, damit wir zu Weihnachten singen können.
Okay. Sagen wir mal tschüss.
Auf Wiederhören,
sagen wir mal
liebe
tschüss.
Hörer von Staatsbürgerkunde. Es waren seine Freunde.
La, 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 la.
Goodbye.
Ich will noch winken.
Winke, winke.
Ja, tschüss.
So, da bin ich nochmal. Ich hoffe, es hat euch nicht allzu sehr gestört, dass es etwas geknistert hat. Ich verspreche euch, ich gucke da jetzt immer noch mal doppelt drauf, bevor die Aufnahme startet, dass das auch alles richtig gut klingt. Doch jetzt zu etwas Schönerem, nämlich dem zweiten Buchstaben für das Gewinnspiel. Es gibt, wie gesagt, DVDs zu gewinnen von Care Aus wieder. Ein Film von Gerd Kroske. Und beim letzten Mal gab es den ersten Buchstaben zu erraten. Ja, und heute ist dann demzufolge der zweite Buchstabe dran. Im Kapitel Wendepunkte müsst ihr nochmal reinhören, beziehungsweise vielleicht wisst ihr das auch noch aus der Erinnerung heraus. Und zwar möchte ich von euch wissen, was konnte man nicht in der BRD nach der Wende werden, wenn man in der SED Karriere gemacht hat? Da gibt es natürlich ganz viele Sachen, aber ich beziehe mich auf die Sache, die Geis genannt hat, die eine von den möglichen Lebensereigniskarten ist, die in Wendepunkte gespielt werden können. Da hat er ein Beispiel genannt und das Beispiel war eben, wenn man in der SED Karriere gemacht hat, dann kann man ein bestimmtes Amt in der BRD bzw. im wiedervereinigten Deutschland nicht antreten. Und von diesem Amt, da schreibt ihr euch den ersten Buchstaben auf. Das ist der zweite Buchstabe, den es zu erraten gibt. Es ist nicht unbedingt der zweite Buchstabe des Wortes, aber ihr habt damit jetzt zwei Buchstaben und nächste Woche, wollte ich jetzt schon fast sagen. Vermutlich nicht, aber in der nächsten Folge gibt es den dritten Buchstaben zu erraten. Ich bemühe mich auch, dass die nächste Folge schnell erscheint und wünsche euch jetzt erstmal eine schöne Zeit. Danke fürs Zuhören und bis bald. Euer Martin. Tschüss.